HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois, je voudrais crier.
On est rentré dans une espèce de guerre des sexes.
Wir sind in einen Krieg der Geschlechter eingetreten. Wir sagen, es gibt eine Freiheit zu belästigen. Der aufdringliche, etwas direktere Flirt gehört zum sozialen Spiel dazu.
Diese Ausrede, es war nicht so gemeint, die zählt einfach nicht. Also es gibt klare kulturelle Codes, wo ich Sexismus von Flirten unterscheiden kann.
C'est pas du tout pour annuler la parole qui existe.
Wir sind gegen die Rückkehr der Moralapostel, weil was jetzt geschieht, ist ein Rückschritt Richtung Puritanismus, zurück in die dunkelsten Zeiten der Frauen.
Es hat immer etwas zu tun mit dümmlichem Dominanzverhalten. Und die Ursachen dieses Verhaltens müssen wir aufdecken.
Ich bin der Meinung, dass man jedes Mal, wenn man diese Gewalttätigkeiten banalisiert, wie in diesem Brief geschehen, den Angreifern mehr und den Opfern weniger Platz lässt. Das ist überkommenes Denken.
Das s'appelle des idées reçues.
Dieses Fieber, die Schweine zur Schlachtbank zu führen, dient in Wahrheit den Interessen der Feinde sexueller Freiheit, der religiösen Extremisten, der schlimmsten Reaktionäre und derjenigen, die meinen, dass Frauen besondere Wesen sind, Kinder mit erwachsenen Gesicht, die nach Schutz verlangen. Das schreibt unter anderem die französische Autorin Catherine Millet in der Le Monde. 100 Frauen, darunter Journalistinnen und Künstlerinnen wie Catherine Deneuve, unterschreiben. Gemeint ist der Ton und die Tendenz der Debatte um Macht und Sexualität, die vom Fall Harvey Weinstein ausgelöst und den Anklagen vieler Frauen unter dem Stichwort Hashtag MeToo verbreitet wurde. Da finden viele, wenn der neue Mann nicht freiwillig kommen will, tja, dann muss er eben mit Gewalt herbeigeschafft werden. Zum Beispiel per Sexualstrafrecht. In Schweden gilt seit neuestem Geschlechtsverkehr als strafbar, wenn ihm nicht alle Beteiligten ausdrücklich zugestimmt haben. Jetzt wird reiner Tisch mit den Patriarchen gemacht und wenn es ein paar Unschuldige trifft, dann nehmen wir das ungerührt in Kauf. Jedenfalls in protestantisch und puritanisch geprägten Weltregionen. In Frankreich finden auch Frauen die Debatte zu moralisch und sexualfeindlich und heizen sie damit wieder gewaltig an. Angst, Essen, Sex auf. Die neue Debatte über Mann und Frau haben wir heute den Tag getitelt und fassen für Sie erst einmal das zusammen, was in dem Brief der 100 Frauen aus Frankreich zu lesen ist. Birgit Spielmann hat das für uns getan.
Vergewaltigung ist ein Verbrechen. Und dass die Erfahrung sexueller Gewalt, die Frauen in allen möglichen Berufsgruppen widerfährt, durch den Fall Weinstein jetzt öffentlich diskutiert wird, ist notwendig, bestätigen die Autorinnen. Aber langsam nehme die Debatte eine Form an, in der sich viele Frauen nicht wiederfinden würden. Mit der Rolle als ewiges Opfer können die Verfasserinnen dieses offenen Briefes nichts anfangen. Sie erkennen sich nicht in einem Feminismus, der über das Anprangern des Machtmissbrauchs hinaus zu einem Hass auf die Männer und die Sexualität führe. Das sei eine Haltung, die letztlich nur den Gegnern der sexuellen Freiheit wie religiösen Extremisten, Reaktionären oder Moralverfechtern nütze. Beharrliche oder ungeschickte Anmache sei kein Delikt, also keine strafrechtlich relevante Verfehlung und Galanterie auch keine machistische Aggression. Die Freiheit zu belästigen sehen Catherine Deneuve, Catherine Millet und die anderen Unterzeichnerinnen als unerlässlich für die sexuelle Freiheit. Die Frauen heutzutage seien aufgeklärt genug, um zuzugeben, dass der Geschlechtstrieb von Natur aus aggressiv und wild sei, aber sie seien auch hellsichtig genug, um ungeschickte Anmache und sexuelle Aggression nicht zu verwechseln. Eine Frau könne sehr wohl eine Führungsposition haben und es trotzdem genießen, das Sexualobjekt eines Mannes zu sein. Das mache sie weder zur Schlampe noch zur schändlichen Komplizin des Patriarchats. Sie könne sich für Lohngleichheit einsetzen und sich dennoch nicht für immer und ewig durch einen Antänzer in der Metro traumatisiert fühlen, selbst wenn sein Verhalten als Delikt gilt. Sie könnte es sogar als Ausdruck einer großen sexuellen Misere sehen. Was dem Frauenkörper widerfährt, greift nicht zwangsläufig die Würde der Frau an. So hart es im Einzelfall auch manchmal sein mag, macht es die Frau nicht zum ewigen Opfer. Denn Frauen können nicht auf ihren Körper reduziert werden. Die innere Freiheit kann nicht vergewaltigt werden. Und diese Freiheit ist weder ohne Risiko noch Eigenverantwortung zu haben, halten die 100 Unterzeichnerinnen dieses offenen Briefes fest.
Wir fordern die Freiheit, aufdringlich zu werden, so der Titel eines Briefes in der Le Monde, unter den ein Kollektiv von 100 Frauen ihre Unterschrift setzten. Geschrieben von 5 Autorinnen, darunter Catherine Millet, 69 Jahre alt, berühmt geworden durch ihr Buch »Das Leben der Catherine M.« aus dem Jahr 2001. Dort beschrieb sie, wie ihr Körper sich beim Sex, beim Gruppensex, beim lesbischen Sex, bei einfach sehr viel Sex im Detail verhielt. Nun also dieser Brief, unterschrieben auch von der Schauspielerin, wie wir eben gehört haben, Catherine Deneuve, die gemeinsam mit allen anderen von einem autoritären Klima und dem Verlust sexueller Freiheiten warnt. Im Netz finde eine Denunziationskampagne gegen Männer statt und deshalb verteidigen sie die Freiheit, jemanden zu belästigen, die für die sexuelle Freiheit unerlässlich sei. Offenbar haben diese Frauen genug von der MeToo-Debatte und holen zum Gegenschlag aus. Barbara Kosteunig ist unsere Korrespondentin in Paris. Können Sie diesen Gedanken etwas abgewinnen oder schadet dieser Brief eher dieser MeToo-Debatte?
Also ich war wirklich irritiert, als ich den Brief zum ersten Mal gelesen habe und ich muss zugeben, dass ich ganze Absätze 3 oder 4 Mal anschauen musste, weil ich mich so sehr gewundert habe. Wenn Sie da lesen, dass arme Männer jetzt um ihren Job fürchten müssen, nur weil sie das Knie einer Frau gegen deren Willen berührt haben oder ihr einen Kuss gestohlen haben, ich meine allein schon die Wortwahl, einen Kuss stiehlt man ja nicht, das ist ein blanker Euphemismus, ja, das ist einfach übergriffig und eine sexuelle Aggression, dann finde ich das wirklich mehr als bedenklich. Und ich meine, natürlich meinen die Autorinnen und die Unterzeichnerinnen, dass MeToo ein Pranger ist. Und MeToo ist ein Pranger, weil Frauen dort manche auch zum ersten Mal erzählen von Begegnungen mit Männern, die sie bislang einfach nicht erzählen konnten, weil ihnen keiner zuhören wollte oder weil sie sich eben nicht getraut haben. Also MeToo hat dieses Schweigen gebrochen und das dauert immer noch an, weil es immer noch sehr, sehr viele Frauen gibt, die sich jetzt erst trauen, über diese traumatischen Ereignisse zu sprechen. Und jetzt dann zu sagen, wir bekommen ein Klima, in dem nichts mehr gesagt werden darf, das ist wirklich einfach haarsträubend. Niemand will das Flirten verbieten. Flirten auf Augenhöhe.
Dazu kommen wir gleich noch. Die Autorinnen befürchten ja, dass die Frauen durch die MeToo-Debatte in eine Opferrolle gedrängt werden. Sie schreiben vom Kind mit erwachsenem Gesicht, das vor triebgesteuerten Männern geschützt werden müsse. Sehen Sie diese Gefahr auch so?
Also was ich in dem Brief sehe, ist ein klassisches, auch ein überkommenes Männer- und Frauenbild. Auf jeden Fall finden die Beziehungen Mann-Frau nicht auf Augenhöhe statt. Der Mann ist der Eroberer, die Frau ist die Eroberte. Und diese 100 Frauen sind ja auch der Meinung, dass Sexualität von Natur aus offensiv und wild ist. Also sprich, der Mann ist aktiv und die Frau ist passiv. Und interessanterweise richten sich die Unterzeichnerinnen genau dagegen, wenn sie sagen, wir Frauen sind nicht aus Zucker, wir können uns selbst verteidigen. Wenn wir Nein sagen, heißt das Nein. Aber Catherine Deneuve muss wahrscheinlich schon sehr lange keinem Mann mehr sagen, Junge, es reicht. Mhm. Und ich frage mich, ob sie auch schon als sehr junge Frau so unabhängig war und nicht von irgendwelchen Männern, die ja meistens Regisseure oder Produzenten sind, eben nicht abhängig war. Aber vielleicht hat sie das vergessen oder verdrängt, das weiß ich nicht.
Oder sie hat es nicht erlebt, das könnte auch sein.
Das kann auch sein.
Es ist nicht unbedingt ein Wunder, dass dieser Brief aus dem Land der Libertinage kommt. Die Franzosen geben nämlich vor, mindestens so viele Spielarten in der Liebe zu kennen wie Käsesorten. Es geht diesen Frauen um Millet und Deneuve, doch offenbar, so habe ich es zumindest verstanden, auch um die Kultur der Verführung, die oft und gern eben als kulturelles Gut der Franzosen zelebriert wird. Nehmen wir mal an, das ist so wie ich das wahrnehme, dann wäre ja die Welt, auch die französische Welt, eine wirklich ärmere, wenn das wegfiele, oder?
Natürlich ist eine Welt ohne Flirt und ohne Verführung eine arme Welt, aber das bestreitet gar niemand. Nur wer definiert, wo ein Flirt aufhört und eine Aggression anfängt? Ich lese heute in der Süddeutschen Zeitung, dass Catherine Millet schreibt, das Ganze, also MeToo, ist über das Ziel hinausgeschossen. Wer ist Catherine Millet, die das definiert, finde ich? Im vergangenen Jahr haben 1 Million Französinnen gesagt, dass sie in der Öffentlichkeit sexuell belästigt worden sind. Und zwar gegen ihren Willen geküsst. Und das waren Französinnen zwischen 20 und 69 Jahren. Also Anmache in Frankreich ist ohnehin sehr viel aggressiver als in Deutschland. Wenn Sie sich als Frau alleine auf eine Bank setzen, werden Sie das merken. Da bleiben Sie keine 2 Minuten allein. Es kommt garantiert irgendeiner und spricht Sie an. Egal, ob Sie nur alleine sein wollen oder nicht. Das ist dann wurscht. Also
so sind Männer manchmal. Als der frühere Direktor des, jetzt würden Männer wahrscheinlich sagen, so sind auch Frauen, das höre ich schon in meinen Ohren. Als der frühere Direktor des Internationalen Währungsfonds Dominique Strauss-Kahn 2011 von einem Zimmermädchen in New York der Vergewaltigung beschuldigt wurde, das löste ein Erdbeben in den französischen Salons aus. Haben Sie den Eindruck, Frau Kosteunig, dass seitdem so diese Kultur der Verführung in Frage gestellt wird?
Nein, auf keinen Fall. Also das war ein Erdbeben, auf jeden Fall. Aber das lag natürlich an Dominique Strauss-Kahn. Das war ein berüchtigter Womanizer, wie man so schön sagt. Das ist ja auch ein Euphemismus letztlich, nicht wahr? Weil das war wie bei Harvey Weinstein. Da wussten alle Frauen, die Kontakt mit ihm hatten, Achtung, aufpassen. Das ging so weit, dass sich Frauen in Büros eingesperrt haben, wenn Dominik Strauss-Kahn im Haus war. Also, und auch da hat niemand etwas gesagt, weil dieser Mann eben mächtig war. Der wäre um ein Haar Präsident in Frankreich geworden. Der hatte mächtige Freunde und da konnten sie als Frau nur verlieren. Also 2011 hat niemand diese Omerta gebrochen. Und MeToo hat das geschafft.
Damals waren es vor allem die Frauen aus den Bereichen der Macht, die sich da zu Wort gemeldet haben. Wer führt eigentlich jetzt diese Debatte um männliches Fehlverhalten, Missbrauch, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung eigentlich an?
Also das sind jetzt vor allem sehr, sehr viele junge Frauen, wilde, junge Aktivistinnen zwischen 20 und 40 und die sind auch sehr aggressiv. Der Hashtag in Frankreich heißt ja auch Balance ton porc, also verpfeift dein Schwein. Mhm. Und in Frankreich werden da übrigens auch kaum Namen genannt. Und die Männer, deren Namen genannt wurden, sind fast alle noch im Amt und sitzen das gemütlich aus. Also so viel zu den armen Männern, die ihre Jobs verlieren, weil sie im Internet an den Pranger in Anführungszeichen gestellt werden.
Die Debatte ist in Frankreich auch sehr schnell in der Politik angekommen. In diesem Jahr soll das Sexualstrafrecht in Frankreich verändert und auch verschärft werden, um unter anderem besser unterscheiden zu können zwischen einem einfachen Kompliment und sexueller Belästigung. Sie haben gerade eben schon davon berichtet, dass man nie lange als Frau alleine auf der Bank sitzt. Haben die französischen Männer da Nachholbedarf vielleicht?
Natürlich nicht alle. Das ist ja immer, wenn man generalisiert, nicht wahr? Aber ich würde sagen, es sind immer noch zu viele Männer, die Nachholbedarf haben. Deshalb ist es ja auch so ärgerlich und es hat mich ehrlich gesagt am meisten tatsächlich aufgewühlt, dass Catherine Deneuve und die 99 anderen einen Brief unterschreiben, in dem steht, dass sie ihre Töchter zu mündigen, selbstbewussten Frauen erziehen wollen, aber in keinem Wort darüber sprechen, wie sie ihre Söhne erziehen wollen. Und dass das eine Frage der Erziehung ist, das ist ja doch eigentlich sonnenklar.
Barbara Kostonik aus Paris, haben Sie ganz herzlichen Dank. Nicht erst Harvey Weinstein und die Reaktionen auf seinen Machtmissbrauch lässt eine oder einen wieder einmal irritiert auf Männer schauen. Die Journalistin Susanne Meyer macht das regelmäßig in ihren Kolumnen für die Zeit. Jetzt sind ihre amüsanten Beobachtungen zum Thema Männer erschienen, die eine Bestandsaufnahme des Geschlechterkampfs sind. Im Folgenden geht es um die Kommunikation von Männern. Überschrieben ist das Kapitel mit »Das große Schweigen«.
Kaum hatte sich herumgesprochen, dass eine Autorin sich für Männer interessiert, also jetzt professionell, da passierte es. Location, Gemeindesaal. Zeit nach der Chorprobe. Ein Tenor nähert sich mit Buch. Nichts vom Bach, eher etwas mit Piratenschiff drauf. Ein Krimi. Der Mann trägt das Buch vor sich her wie eine Monstranz. Er hält es mir mit beiden Händen beschwörend hin. Er nickt. Ich nicke. Beidseitiges Schweigen. Er sagt, Männer. Ich sage, danke. Pause. Ah, noch was. Er sagt, hab da was gehört. Okay. Nicken. Und Cut. Gänsehautschauer. Zum ersten Mal habe ich an einer echten Männerunterhaltung teilgenommen. Danke. Danke. Dieses nur hingeworfene, dann das tiefe Schweigen. Dafür sind Männer ja bekannt.
Männer, nicht nur ein Ausruf ungläubigen Staunens, manchmal auch mit Bewunderung verbunden. Erschienen ist dieses Buch im Piper Verlag im Oktober 2017. Angst, Essen, Sex auf, die neue Debatte über Mann und Frau. Und diese Debatte macht Männer auch wütend, die sich nicht angesprochen fühlen von einer Debatte, die offenbar einen protestantischen Unterton anschlägt, wie Rainer Dachselt, unser Kollege, findet. Und deshalb könnte man seinen folgenden Beitrag auch überschreiben mit »Not me«.
Als zu Neujahr 2016 eine Gruppe nordafrikanischer Einwanderer in Köln Frauen attackierte, hätte ich eigentlich mal den marokkanischen Arzt und Musiker im Nachbarschaftslokal ansprechen sollen. Sie zupfen hier an der Laute herum, anstatt sich mal zu dem zu äußern, was ihre Leute da angerichtet haben. Womöglich hätte er dann einfach weiter gezupft, aber so leicht bin ich nicht abzuschütteln. Sie glauben wohl, nur weil Sie sowas nicht machen, sind Sie da raus. Dabei kommen Sie doch auch aus dieser Kultur, die sowas jeden Tag möglich macht. Dann hätte ich wahrscheinlich eine Laute am Schädel gehabt. Zu Recht übrigens. Aber ich wäre triumphierend abgezogen. Wenigstens ist der Marokkaner verunsichert, damit ist ja schon viel gewonnen. Ich habe das alles aber nicht getan. Erstens fehlt mir generell jeder verallgemeinernde Beschuldigungs- und Bekehrungseifer und außerdem bin ich als Mann natürlich Kantianer und finde, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Ich hätte ja irgendwann auch am liebsten zur Laute gegriffen, nämlich damals, als nach den Enthüllungen um Harvey Weinstein und andere Prominente ständig irgendjemand in Wort, Schrift und Bild forderte, »Männer, sagt was!« Ja, was soll ich sagen? Also, Ich fand Typen wie Weinstein, selbstherrliche, tendenziell brutale Zampanos, immer hochgradig verächtlich und gefährlich. Und ich musste mich auch immer wieder gegen solche Typen wehren, wenn sie mir als Lehrer oder Chefs begegneten. Denn die demütigen ja nicht nur Frauen, sondern auch junge Männer mit Anzüglichkeiten und Übergriffen jeder Art. Also wenn die jetzt Ärger kriegen, prima. Wenn solche Machtverhältnisse in Frage gestellt werden, geil. Das ist aber nicht mein Freund Harvey, das war und ist der Feind. Er und seine Komplizen und Komplizinnen. Also ihr glaubt ja gar nicht, wie viele Frauen auf solche Typen standen und immer noch stehen. Das war ein echtes Problem für uns Softies damals. Oh mein Gott. Was habe ich gesagt? Er hat Opfer beschuldigt. Er hat von sich abgelenkt und Opfer beschuldigt. Denn die Aufforderung, Männer sagt was, war natürlich nie so gemeint. Wir sollten nicht irgendetwas sagen, was wir denken. Wir sollten Schuld bekennen. Wir sollten sagen, je suis Harvey Weinstein und am besten Besserung geloben. Wie im Internet unter dem Hashtag-Stichwort How I will change, wie ich mich ändern werde. Der Initiator, noch recht jung, giftet da, viele labile Typen unter meinem Post bestehen darauf, sie seien nicht das Problem. Ihr seid die Definition des Problems und wenn ihr vor Wut darüber draufgeht. Burschi, nicht in dem Ton wäre meine Antwort, aber die schreiben jetzt ja alle so. Nicht nur Radikalfeministinnen, sondern auch Mit-30er-Redakteure schütteln besorgt über ihr eigenes Geschlecht den Kopf und fragen zum Beispiel in der Zeit, wie könnte Männern endlich Einhalt geboten werden? Super Frage. Meine Rückfrage, würden Sie einen Kommentar zur Kriminalitätsstatistik mit den Worten beginnen, wie kann Einwanderern endlich Einhalt geboten werden? Aber auf sowas sind die smarten Selbstgeißler natürlich vorbereitet. Der weiße Mann, sagen Sie, ist als struktureller Inhaber von Macht niemals Opfer von Rassismus oder Sexismus. Badgy, wie Andrea Nahles sagen würde. Denn unsere aktivsten Antisexismus-Schreiber haben alle dieselben 3 bis 4 soziologischen Theoriereiser gelesen und versuchen die darin enthaltene Weltsicht dem Rest der Welt aufzudrücken. Frauen sind per Definition im Opfer, zur Not von symbolischer Gewalt und Vergewaltigung und plumpe Anmache sind Ausdruck ein und der gleichen sexistischen Struktur und an der bin natürlich ich als Mann schuld und ich soll es endlich sagen. Nö, danke, mir nehme nix. Dieses bornierte Zeug habe ich als Student hinter mich gebracht, wie als nicht geimpfter kleiner Bub die Masern. Man muss da durch, aber dann auf Nimmerwiedersehen. Der politisch-akademische Radikalismus bei den Wortführern der Debatte sorgt natürlich dafür, dass sie außerhalb eingeweihter Kreise gar nichts bewirkt, außer vielleicht leichter Verstörung und fragenden Blicken. Ist diesen Sexismus-Inquisitoren eigentlich entgangen, wie viel sich hier bei uns zwischen den Geschlechtern zum Zivilisierten und Guten geändert hat? Kann man darauf nicht aufbauen, anstatt die potenziellen Verbündeten anzuherrschen oder akademisch verbrämt zu diskriminieren? Nein? Na dann, debattiert weiter. Ohne mich. Not me.
Von einem Mann zum anderen. Claudius Seidel, Feuilletonchef der Sonntags-FAZ. Sie haben am Ende des vergangenen Jahres, das noch nicht ganz so lange zurückliegt, in einem Artikel konstatiert, 2017 war kein gutes Jahr für alte, weiße Männer. Sie haben unter anderem an Trump und Weinstein gedacht. Das müssen Sie uns bitte noch mal ein bisschen erklären. Warum war das kein gutes Jahr?
Ja, einfach weil sowohl Trump als auch Weinstein, beide meiner Ansicht nach sehr anachronistische Gestalten, aber in der allgemeinen Wahrnehmung quasi als Repräsentanten all dessen, was so in den zwischenmenschlichen Beziehungen in der Gesellschaft unterhalb des Politischen verkehrt läuft, wahrgenommen wurden. Also es war letztlich sozusagen die Lektüre diverser, irgendwie kritisch und links gemeinter Jahresrückblickstexte, die in mir so den Eindruck erweckt haben, also alles, was schlecht gelaufen ist, da waren die alten weißen Männer schuld. Wenn die nur endlich Ruhe geben würden, dann würde alles gut.
Mhm. Das heißt, das Sinnbild des alten weißen Mannes steht für alles, was sich ändern müsste, und zwar dringend.
So ungefähr, ja.
Geschieht es den alten weißen Männern jetzt vielleicht gerade recht, dass sie an den Pranger gestellt werden, weil sie eben nur noch auf ihr Alter, ihre Hautfarbe und ihr Geschlecht reduziert werden?
Ich würde sagen, sie sollten es jedenfalls mal aushalten. Also den längsten Teil der Menschheitsgeschichte hat der weiße Mann und meistens auch der ältere weiße Mann sich sozusagen für die Verkörperung des Menschlichen schlecht hingehalten und alles andere für Abweichung, Minderheit, nicht ganz so repräsentativ für die Gattung Mensch, dass es gerne mal verkraften kann, dass auch er, wie alle anderen, mal für sein Geschlecht, seine Hautfarbe und sein Alter irgendwie gerade stehen muss oder damit identifiziert wird. Es ist ungerecht, aber die Ungerechtigkeit hat sich lang genug in die andere Richtung gerichtet.
Bei der MeToo-Debatte befürchten ja jetzt auch Ihre Artgenossen, Herr Seidel, dass ein großer Tugendterror drohe, dass man sich schon verdächtig machen könnte, wenn man zu lächeln oder gar zu flirten beginnt. Das jüngste Beispiel ist der Brief, veröffentlicht in der Le Monde, von Catherine Millet und 99 anderen Journalistinnen, Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, darunter auch Catherine Deneuve. Befürchten Sie auch diesen Tugendterror und die Denunziationen für das männliche Geschlecht?
Eigentlich nein. Wobei, ich bitte um Verzeihung, meine Antwort ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Nicht ganz einfach. Lässt sich eigentlich nicht in Ja und Nein unterteilen. Als Mann, der auch für Frauen was übrig hat, würde ich immer sagen, es ist schon immer möglich gewesen, einer Frau Komplimente zu machen, mit ihr zu flirten, mit ihr anzubandeln, ohne sie dabei zu belästigen. Das heißt, das Gejammer, ich darf nicht mehr flirten, ich darf keine Annäherungsversuche mehr machen, empfinde ich als zutiefst unmännlich. Auf der anderen Seite geht es mir aber so, es ist weniger Tugendterror als Infantilisierung, was droht. Also wenn jeder missglückte Versuch anzubandeln, jede unhöfliche Variante eines Kompliments, also all das, was nervig, lästig, ungeschickt ist, aber sofort den Adressaten zum Opfer macht, dann bewegen wir uns eher in so eine infantile Gesellschaft von Leuten, die überhaupt nichts mehr verkraften können zu. Also ich würde es eher weniger in den Kontext Tugendterror stellen wollen, als in den allgemeinen Kontext der Bereitschaft, beleidigt zu sein, traumatisiert zu werden, die Zumutungen, die das Leben eben so für uns bereithält, egal ob im Alltag oder in der Literatur, in der Kunst, irgendwo diese Zumutungen nicht mehr ertragen zu können, alle möglichen Gruppen der Bevölkerung vor auch nur der geringsten Möglichkeit beleidigt zu werden, belästigt, genervt, falsch angesprochen zu werden, bewahren. Diese Infantilisierung, die wäre mir ein echter Graus. Und nachdem es mir eigentlich nicht zusteht, Frauen Vorschriften zu machen, was sie sich gefallen lassen sollen oder nicht, steht mir einfach nicht zu, möchte ich nicht für mich beanspruchen. Mhm. Ich möchte aber in dem Kontext darauf aufmerksam machen, Jungs, wenn sie mal irgendwie ganz hübsch aussahen, waren auch den Zudringlichkeiten älterer Männer ausgesetzt. Und ich kann für mich nur behaupten, da hätte ich aber jetzt sehr, sehr viel damit zu tun, davon heute noch traumatisiert zu sein. Mhm. Gehört einfach zu den Zumutungen, die das Leben für uns bereithält, dazu.
Was macht jetzt ein Mann wie Sie oder wie der Kollege Daxelt mit dieser Diskussion? Sie können beide weder Wedel, Weinstein noch Trump leiden. Wie muss man sich da als Mann eigentlich verhalten? Diesen, Sie schreiben, breitbeinigen, lauten, selbstverliebten, unrasierten Machos die Männlichkeit absprechen? Reicht das?
Das ist zumindest ein Anfang. Ich würde sagen, was die Frauen angeht, zuhören, Klappe halten. Also weder weinerlich sein, noch jammern, noch sich beschweren. Einfach mal zuhören, was sie sagen. Man darf auch Frauen widersprechen in dem Moment, wo es einem nicht einleuchtet. Einerseits. Andererseits würde ich eben immer sagen, wenn die Bevölkerungsgruppe alter weißer Mann nicht mehr die Last tragen muss, das Allgemeine, das Ganze, das Menschliche als solches repräsentieren zu müssen, kann man es durchaus auch als Chance begreifen, gewissermaßen an der Kultur der Männlichkeit zu arbeiten und sozusagen unsere Rollenbilder, unsere Vorschläge, was männliches Verhalten ist, zu modernisieren, zu aktualisieren. Das kann auch eine Befreiung sein.
Mm, dazu komme ich gleich nochmal. Denken Sie, dieser Typ Mann, schon in die Jahre gekommen, hat sich selbst überlebt? Oder bringen nicht erst jede Form von Machtsystemen, die sich eben nicht überleben, wieder solche Kerle hervor, diesmal vielleicht jüngere?
Schwer zu sagen. Vermutlich stimmt beides. Vermutlich ist es einfach so, dass zu viel Macht zu schlechten und übergriffigen Benehmen zumindest verführt. Aber auf der anderen Seite ist doch mein Eindruck, als jemand, der selber echt nicht der Jüngste ist, dass aber trotzdem der Typus Männlichkeit, über den man sich im vergangenen Jahr so herzlich aufregen konnte, und zwar zu Recht.
Und immer noch aufregt. Aufregen,
genau, dass das eher die letzte Zuckung einer anachronistischen Form von Männlichkeit ist, als so eine überzeitliche männliche Bedingung, die sich immer wieder und immer weiter perpetuieren und fortsetzen wird.
Mhm. Was, wenn alt, weiß und männlich kein Schimpfwort, sondern eben eine Chance wäre? Schreiben Sie, Sie haben gerade schon angehoben, das zu erklären, aber was wäre denn eigentlich genau die Chance?
Die Chance wäre eben, unabhängig von dieser schweren Last, irgendwie alles sein zu müssen, einfach nur sich zu überlegen, was ein angemessenes Rollenspiel für den Mann wäre. Und zwar dann eben auch unabhängig von den Vorschlägen der Frauen. Also nicht einfach nur sagen, okay, ich mache jetzt das, was ihr wollt, sondern ich versuche mein Bild von Männlichkeit oder mein Drehbuch von Männlichkeit so zu schreiben, wie ich es für angemessen halte. Und dann fangen wir mit dem Verhandeln an, ob ihr mich so ertragen könnt.
Claudius Seidel, Feuilletonchef der Sonntags-FAZ, ich danke Ihnen. Männer heißt das neue Buch der Zeitkolumnistin Susanne Meyer. Wir blättern noch mal ein bisschen darin, denn ihr Blick liegt forschend auf ihm und sie enthüllt Seiten, von denen er selbst vermutlich kaum etwas geahnt hat.
Neulich im Café Newport, leiser Jazz, da sitzt ein Herr und liest Zeitung. Liest, blättert um, liest. Rechts von ihm drei Japanerinnen. Sie sind wie weiche Birnen auf ihren Barhockern platziert, zu deren Füßen sich Einkaufstüten stapeln, als hätte der Wirbelsturm Sandy sie herangeweht. Links an der Wand drei weitere Frauen, langbeinige Wesen mit blonden Strähnen in Reithosen, eine Spezialität der Hansestadt. Die Japanerinnen beugen sich zu ihren Tüten und zerren etwas hervor, unter Gekicher zeigen sie Kleidungsstücke wie Blüschen, Höschen etc. Sie reichen sie weiter und herum, viele O's und A's. Der Mann liest ungerührt weiter. Die Reithosenmädels halten ihre iPhones hoch. Gekreische bricht aus im Stile von »Oh, ist der süß« und »Zeig noch mal«. Der Herr blättert um. Er liest. Hört er das Geschnatter? Würde er auch gerne mal wo schrill kreischen? Oder seinen Freunden die neuen Socken zeigen, die niedlichen Boxershorts?
H2, der Tag. Angst, Essen, Sex auf. Die neue Debatte über Mann und Frau. Auch vor den Enthüllungen um Harvey Weinstein, Kevin Spacey und Co. gab es mal mehr, mal weniger laute Debatten in den USA, in denen es über sexuelle Gewalt gegen Frauen oder schlicht um Aufklärung ging, aber auch immer im weitesten Sinne um Macht- und Unterdrückungsstrukturen. Dieses Mal ist es anders, hat unsere Korrespondentin in Los Angeles uns berichtet, viel intensiver. Die MeToo-Debatte erreicht mittlerweile breite gesellschaftliche Schichten, spielt nicht nur im glitzernden Hollywood. Doch auf dem Weg zur diesjährigen Verleihung der Golden Globes, bei der nicht mehr Mr. Trump das Thema war, sondern Frauen den Ton angaben, wurde Nicole Markwald Zeugin einer Unterhaltung von zwei Männern, die offenbar gar nichts verstanden haben.
Beginnen wir mit einer Anekdote aus dem Hollywood im Januar 2018. Auf dem Weg zu den Golden Globes in einem Shuttle. In der Reihe neben mir, zwei Herren mittleren Alters in schwarzen Anzügen, einer Fotograf, der andere Mitarbeiter einer Agentur, die Künstler unter den Nominierten hatte. Sie unterhalten sich angeregt, es geht um eine Schauspielerin. Ihr Name wird nicht erwähnt und vielleicht ist sie nicht mal sonderlich prominent. Sie war mal echt hübsch, sagt der eine, aber jetzt ist sie eine echt fette Kuh. Wirklich, ein richtiges Stück Scheiße. Die Frau, das Objekt. Hollywood im Januar 2018, auf dem Weg zu den Golden Globes. Die Ironie dieses Moments, stand doch die Preisverleihung ganz im Zeichen von der Debatte um Benachteiligung und Belästigung von Frauen. In der Filmindustrie, in der diese beiden Männer ihren Lebensunterhalt verdienen und anderswo. Von der ersten bis zur letzten Minute versuchten die Veranstalter und Mitwirkenden, die Botschaft loszuwerden. Es muss sich etwas ändern, jetzt ist die Zeit gekommen. Oder wie Oprah Winfrey so poetisch formulierte:
So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon.
Ich möchte, dass alle Mädchen, die jetzt zuschauen, wissen, dass ein neuer Tag am Horizont ist. Und wenn dieser neue Tag anbricht, dann, weil eine Menge großartiger Frauen, viele von ihnen sind heute hier in diesem Raum, und einige phänomenale Männer hart dafür kämpfen, die Anführer zu werden, die uns in eine Zeit führen, in der niemand mehr Me Too sagen muss.
Nobody ever has to say Me Too again.
Seit im Oktober die New York Times und der New Yorker ihre Enthüllungen über Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Louis C.K. und Co. veröffentlichten, hat eine Diskussion in den USA neuen Schwung erhalten, die seit Jahren mal mehr, mal weniger laut geführt wird. Denn vor Me Too gab's Empty Chair und Yes All Women, Yes Means Yes und It's on Us. Allesamt Kampagnen oder Debatten, in denen es um sexuelle Gewalt gegen Frauen oder schlicht Aufklärung ging, aber auch immer im weitesten Sinne um Macht- und Unterdrückungsstrukturen. Sexuelle Gewalt war schon vor MeToo ein Dauerthema in den USA. Diese Debatte hat jetzt eine noch stärkere Sensibilisierung erfahren. Universitäten bieten Consent Classes an, also Kurse, in denen thematisiert wird, wie junge Männer und Frauen zum Sex einwilligen oder eben nicht. Kalifornien hat seit 2014 ein Gesetz, das die Strafverfolgung bei Vergewaltigungen und Sexualdelikten an Universitäten vereinfachen soll. Yes means yes, also ja bedeutet ja, schreibt vor, dass beide Partner vor dem Sex ihr Einverständnis erklären müssen. Das wirkt hilflos, klar, aber Hintergrund sind Fälle, in denen betrunkene oder bewusstlose Studierende Opfer sexueller Gewalt wurden, unfähig, Ja oder Nein zu sagen. MeToo geht noch weiter. Wann wurde zuletzt so intensiv über Hausangestellte, Kellnerinnen, Frauen in der Landwirtschaft, im Pflegedienst oder am Band bei Ford gesprochen? Frauen, die im Job missbraucht, bedrängt, bedroht, benachteiligt werden. Frauen, für die Prominente in Hollywood über 15 Millionen Dollar gesammelt haben für einen Rechtshilfefonds, damit Opfer vor Gericht ziehen können. Der neue Tag, den Oprah prophezeit, die Dämmerung ist angebrochen.
Und nach der Dämmerung kommt bekanntlich der Tag. Wir haben eben gehört, dass Kalifornien bereits 2014 ein Gesetz verabschiedet hat, das die Strafverfolgung bei Vergewaltigung und Sexualdelikten an Universitäten vereinfachen soll. Yes means yes, also ja bedeutet ja, schreibt vor, dass beide Partner vor dem Sex ihr Einverständnis erklären müssen. In Schweden will die rot-grüne Regierung nun die Gesetzgebung auch in diesem Sinne verschärfen. Aus Stockholm berichtet Carsten Schmiester.
Seit MeToo ist Schweden irgendwie nicht mehr cool, nicht mehr ruhig oder gelassen, also so wie Mann und Frau das Land eigentlich kennt. Und es scheint auch nicht mehr so sehr von sich überzeugt zu sein. Was helfen die angeblich einzig feministische Regierung der Welt und das immer wieder gepredigte Gleichheitsgebot der Geschlechter, wenn tausende Schwedinnen im Zuge der MeToo-Kampagne öffentlich über sexuelle Belästigung und sexuellen Missbrauch berichten? Im Dezember hatte die Polizei in Malmö die Aufforderung an Frauen, sie möchten nach der Vergewaltigung einer 17-Jährigen im Stadtzentrum nachts nicht mehr allein auf die Straße gehen, eilig zurückgezogen, wohl aus Angst, die aktuell extrem gereizte Stimmung im Land weiter anzuheizen, Wut und Verunsicherung zu schüren oder haben sie das auf Druck der Politik getan? Die ist nämlich selbst unter Druck geraten und reagiert mit einem lange vorbereiteten Gesetzentwurf zur Verschärfung des Sexualstrafrechts. Stefan Löfven, Chef der rot-grünen Minderheitsregierung, hat ihn vorgestellt. Dies ist ein historischer Gesetzesvorschlag, der immer die Zustimmung beider Sexualpartner einfordert. Er regelt das, was eigentlich selbstverständlich ist, dass Sex freiwillig sein sollte. Ist er es nicht, dann ist er strafbar. Das Gesetz soll noch vor der Wahl im Herbst vom Reichstag verabschiedet werden und möglichst zum 1. Juli in Kraft treten. Sex wäre dann nur nach der ausdrücklichen Zustimmung aller Beteiligten erlaubt. Bisher wird erst im Fall nachgewiesener Androhung oder Anwendung körperlicher Gewalt, etwa in Sachen Vergewaltigung, verurteilt. Auch das Strafmaß soll zum Sommer erhöht werden, mindestens 5 statt bisher 4 Jahre Haft, zum Beispiel für schwere Vergewaltigung. Alle Mädchen und Frauen, die sexueller Belästigung oder Gewalt ausgesetzt sind, sollen wissen, dass wir kompromisslos gegenüber Sexualverbrechen sind. Die Gesellschaft steht auf eurer Seite. Das sagen auch die Parteien der bürgerlichen Opposition. Kritik kommt unter anderem von Rechtsexperten. Die schwedische Anwaltskammer spricht von politischem Populismus und bezweifelt, dass sich vor Gericht wirklich etwas ändern würde. Das Problem bei sexuellem Missbrauch sei und bleibe die Beweisführung. Wenn, dann könne ein schärferes Sexualstrafrecht allenfalls das öffentliche Bewusstsein schärfen und mehr als bisher zeigen, dass die Gesellschaft derlei Fehlverhalten und Straftaten nicht akzeptiert. So sehen das auch die meisten Schweden. Das klingt vernünftig, auch wenn es schwer wäre, vor Gericht etwas zu beweisen, aber ich stehe absolut dahinter, sagt dieser junge Mann aus Stockholm und er spricht für die Mehrheit seiner Landsleute. Nach einer Umfrage des schwedischen Radiosenders Petrea haben sich etwa 3/4 von gut 1000 Befragten im Alter zwischen 18 und 29 positiv zu dieser Gesetzesinitiative geäußert. Allerdings haben laut derselben Umfrage 2/3 Zweifel daran, dass damit die Zahl der Sexualverbrechen im Land verringert werden kann.
Also nochmal, der Unterschied zur bisherigen Gesetzgebung besteht darin, dass zukünftig jede sexuelle Handlung, die nicht im gegenseitigen Einverständnis geschieht, strafbar wird. Bisher war es so, dass jemand wegen Vergewaltigung nur verurteilt werden konnte, wenn vorher eine Bedrohung oder eben die Androhung von Gewalt vorausgegangen war. Jetzt muss das Einverständnis eingeholt werden und das gilt für jede und für jeden, ob Mann oder Frau. Das neue Gesetz soll, wie wir gerade gehört haben, am 1. Juli in Kraft treten und es hat gute Chancen, gleich durchgewunken zu werden. Christina Klemm, Fachanwältin für Strafrecht in Berlin und ehemaliges Mitglied der Expertenkommission zur Reform des Sexualstrafrechts. Hier wird das eigentliche Selbstverständnis betont, Sex ist freiwillig. Da mag man gerne gleich auch darauf antworten, ja was denn sonst? Wie bewerten Sie diese neue Regelung?
Diese neue Regelung in Schweden beinhaltet ja eigentlich tatsächlich nur etwas, was selbstverständlich sein sollte, nämlich dass kein Geschlechtsverkehr oder kein Sex gegen den Willen einer anderen Person ausgeübt werden soll. Wir haben in Deutschland ja auch eine relativ neue Sexualstrafrechtsgebung, die etwas sehr Ähnliches beinhaltet, nämlich das Nein einer Person gegenüber einer anderen Person zu jeder sexuellen Handlung verbindlich ist. So, dass man nicht sagen kann, naja, ich habe gedacht, das Nein heißt eigentlich Ja und das war doch nicht so gemeint, sondern wenn eine Person ausdrücklich Nein sagt oder dies durch Gesten zu verstehen gibt, dann ist auch in Deutschland eine sexuelle Handlung strafbar.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz in Schweden bleiben. Wie groß ist die Gefahr, dass bei einem solchen Gesetz Falschbeschuldigungen gängige Praxis werden?
Also es gibt ja immer die Mehr der Falschbeschuldigungen. Auch in Deutschland heißt es immer, es würden andauernd Falschbeschuldigungen erhoben werden. Das stimmt mit der Statistik überhaupt nicht überein. Es wird ja auch nicht, wie es jetzt manchmal behauptet wird, die Unschuldsvermutung außer Kraft gesetzt. Ja, also wirklich nicht, sondern es soll auch dann natürlich all die Grundsätze, die richtig und wichtig sind, wie eben im Zweifel für den Angeklagten und die Unschuldsvermutung etc., die sollen ja weiterhin bestehen. Das ist auch gut so. Und warum jetzt gerade deswegen falsche Beschuldigungen erhoben werden sollen, anders als bei Körperverletzungsdelikten oder Diebstahlsdelikten, das ist mir nicht einsichtig.
Die schwedische Anwaltskammer, die spricht ja von politischem Populismus, der sich eben jetzt im Zuge dieser MeToo-Debatte aufgebauscht hat und bezweifelt, dass sich vor Gericht wirklich etwas ändern würde. Ein schärferes Sexualstrafrecht könnte allenfalls das öffentliche Bewusstsein schärfen, aber mehr wohl auch nicht. Wie sehen Sie das?
Ja, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen wäre ja schon mal eine gute Sache, muss man sagen. Also auch in Deutschland war es so, dass sich die Strafvereinigungen sehr gegen die Einführung des neuen Sexualstrafrechts gewehrt haben. Auch da hieß es, die freie Sexualität würde eingeschränkt, die lustvolle Sexualität etc. Genau. Darum geht es doch nicht. Es geht darum, klarzumachen, dass Sexualität nur dann zulässig ist, wenn auch die andere Person das möchte. Und was daran falsch sein soll, ja, zu sagen, wenn die andere Person mir nicht zu verstehen gibt, dass sie einen Geschlechtsverkehr mit mir haben möchte und ich mache trotzdem weiter, dass man dann sich strafbar machen könnte, finde ich, ist eine Selbstverständlichkeit. Es geht nicht darum, den Flirt zu verbieten, es geht nicht darum, die Anmache zu verbieten. Darum geht es ja nicht. Es geht um sexuelle Übergriffe.
Also es heißt immer spontane sexuelle Annäherung, man nennt das auch Lust am Sex und aufeinander abfahren. Das würde dann eben durch das Gesetz, durch die Verrechtlichung erheblich eingeschränkt werden. Das wäre ja nicht also, schön, ne?
Genau, das hieß es ja auch schon bei der Einführung der Vergewaltigung in der Ehe. Ja, diese Argumente, die sind Jahrhunderte alt. Es geht doch darum, was verstehen wir denn unter einer lustvollen Sexualität? Doch wohl kaum, dass die eine Person Lust dran hat und die andere nicht. Sondern es geht darum, dass beide Personen Spaß und Lust haben sollen. Und wenn eben eine Person sagt, ich will jetzt aber gerade nicht, dann hat sie das Recht, Nein zu sagen und die andere Person hat die Verpflichtung, darauf zu hören.
Sie haben gerade eben schon angesprochen, dass in Deutschland das Sexualstrafrecht 2016 verschärft wurde und danach gilt grundsätzlich der Grundsatz Nein heißt Nein. Aber das bedeutet eben auch, dass sich nicht nur derjenige strafbar macht, der Sex mit Gewalt oder Gewaltandrohung erzwingt. Es reicht jetzt aus, wenn der Täter, meist ein Mann, über den erkennbaren Willen, so heißt es wörtlich, des Opfers, meist eine Frau, sich hinwegsetzt. Dann drohen bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe. Reicht das oder brauchen wir auch das Einverständnisgesetz?
Also ich glaube, wir sind noch nicht weit genug dazu, dieses Einverständnisgesetz zu haben. Ich glaube auch, man kann nicht alles strafrechtlich regeln. Ja, es ist gut, wenn wir darüber sprechen, was wollen wir eigentlich und was heißt eigentlich freie Sexualität und lustvolle Sexualität. So, und so weit zu gehen, zu sagen, es muss immer alles strafbar sein. Ich glaube, das bringt im Moment nicht weiter. Wir haben große Probleme, dieses Gesetz, das wir jetzt gerade haben, hier durchzusetzen. Es gibt ja ein unglaubliches Misstrauen gegen jede Person, die sexualisierte Gewalt anzeigt. Es wird immer sofort von Falschbeschuldigungen geredet. Es wird immer eben behauptet, die Personen hätten ein bestimmtes Interesse daran anzuzeigen. In der Praxis spiegelt sich das nicht wider. Ja, es heißt auch, es gäbe quasi so einen Opferkult und Opfer könnten sich darin sonnen, hier Opfer geworden zu sein. Ich sehe das Gegenteil. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe hier fast wöchentlich Anrufe von irgendwelchen Medien, die sagen, wir würden so gerne mal mit einem Opfer sprechen. Mhm. Ja, also meine Mandantinnen sprechen alle nicht mit der Presse, weil es nichts ist, womit man sich besonders hervorheben kann, sondern es ist immer noch etwas, was sehr mit Scham behaftet ist, was eben nichts ist, womit man gerne hausieren geht. Mhm.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es dieses Misstrauen gegenüber dem Opfer gibt?
Nein, ich denke, das müssen Soziologen und Soziologinnen nochmal genauer untersuchen. Ich denke, auch die Aussagepsychologie ist ja in weiten Teilen genau auf diesem Misstrauen, auf diesem großen Misstrauen gegenüber Betroffenen sexualisierter Gewalt beruht die. Und ich erlebe das sehr häufig bei Betroffenen von sexuellem Missbrauch, dass sie sagen, es ist so schwer, darüber zu sprechen. So, und wenn ich darüber spreche, dann werde ich in meiner Umgebung nicht mehr ernst genommen oder ich werde immer nur als Opfer gesehen. Ich möchte das nicht. So, und es wäre gut, wenn wir endlich in einer Gesellschaft leben würden, die das akzeptiert, dass es Menschen gibt, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, dass die nicht ihr Leben lang Opfer bleiben müssen, dass die dennoch Spaß haben können später an freiwilligen Sex, so, und dass sie aber sagen, wir müssen trotzdem das bekämpfen. Mich ärgert auch sehr, dass es jetzt heißt, man würde die Frauen in so eine Opferrolle schicken. Ja, ich glaube, man muss wahrnehmen, dass es sexualisierte Gewalt gibt und dass endlich die Zeit da ist, zu sagen, wir nehmen das nicht weiter hin. Das heißt aber nicht, dass man gegen Sexualität ist, nicht, dass man gegen Flirten ist und auch nicht, dass man immer alles sofort bestrafen möchte, sondern man sollte endlich akzeptieren, dass Sexualität nur dann etwas ist, wenn es beide wollen. So, ich würde gerne auch noch etwas dazu sagen, dass MeToo ja sehr viel weiter geht. Es geht ja nicht nur um Vergewaltigung, sondern es geht eben gerade um Machtmissbrauch in Abhängigkeitsverhältnissen. Und es geht sicherlich auch um viele Taten, die unterhalb einer strafrechtlichen Würdigung zu werten sind. Und ich glaube, das in der Öffentlichkeit zu schärfen, dass das so nicht weiter hingenommen werden soll, ich glaube, das ist ein großer Verdienst der MeToo-Kampagne.
Christina Klemm, Fachanwältin für Strafrecht in Berlin und ehemaliges Mitglied der Expertenkommission zur Reform des Sexualstrafrechts, haben Sie herzlichen Dank. Männer, eine bedrohte Gattung. Die Journalistin Susanne Meyer beschreibt in ihrem neuen Buch, wie sich ein Geschlecht hält, das auf der Suche nach sich selber ist.
Die männliche Aura des Schweigens hat etwas sehr Geheimnisvolles, schon weil Männer in Wahrheit unablässig reden. Wie schaffen sie es, den Eindruck zu erwecken, sie würden schweigen, während sie so viel reden? Steinbrück, 89 hochdotierte Vorträge in 150 Wochen plus 237 ohne Honorar, aber wenn Honorar, dann schon mal 15.000 Euro pro Stück. Irgendwie jedenfalls so viel geredet, dass in einem Jahr eine halbe Mille zusammengequasselt wurde. Goldene Worte. Clinton, jetzt Obama, einmal vor der Wall Street reden, halbe Mille. Männer sind die Wortführer der Nation. In Gemeinderäten, Vorständen, überall derselbe Sound. Männer reden. Man kann nicht ausschließen, dass Männer in Vorständen auch mal schweigen. Vielleicht nur deshalb keine Frauen dabei haben wollen, damit die das nicht ausplappern, dass Männer in der Chefetage auch mal schweigen.
H2, der Tag. MeToo ist der Hashtag, hinter dem sich Geschichten von Missbrauch, Vergewaltigung, Demütigung, alltäglichem und strukturellem Sexismus versammeln. Und all das gedeiht in einer Machtstruktur, die Menschen zu Objekten der Lust degradieren. Wir fordern die Freiheit, aufdringlich zu werden, schreibt dagegen jetzt ein Kollektiv von 100 Journalistinnen und Künstlerinnen in einem offenen Brief, veröffentlicht in der Le Monde. Diese Frauen warnen vor einem autoritären Klima und dem Verlust sexueller Freiheiten. Offenbar haben diese Frauen genug von der MeToo-Debatte und holen zum Gegenschlag aus, weil sie ein Klima der Denunziation für die Männer befürchten. Eine Art Tugendterror. Das Anprangern des Machtmissbrauchs führe zu einem Hass auf die Männer und spiele religiösen Extremisten, Reaktionären und Moralverfechtern in die Hände. Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Guten Abend nach Berlin.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Der Brief kommt aus dem Land der Liebe, aus Frankreich. Verstehen Sie die Sorgen dieser Frauen?
Ich verstehe die Sorgen absolut. Also auch für mich hat der Hashtag MeToo ein Klima der Denunziation, des Hasses, der Entfremdung der Geschlechter und vor allem auch ja der groben Verallgemeinerung geschaffen. Also der Verallgemeinerungsaspekt liegt ja bereits im Namen begründet. MeToo, ich auch. Ja, was denn ich auch? Also die Fälle, die da miteinander verbunden werden, sind extrem verschieden. Das wurde ja gerade auch schon in einem Gespräch mit Frau Klemm deutlich. Und es wird suggeriert, als sei da also so eine männliche Macht. Ach, der böse Mann, der böse Wolf und die armen, hilflosen Frauen haben keine andere Möglichkeit mehr, als sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Und aus meiner Perspektive liegt hier eine, und da stimme ich den Französinnen absolut zu, eine grandiose Selbstviktimisierung vor. Denn das Interessante oder das Bezeichnende an MeToo ist ja, dass es nicht nur um sexuelle Gewalt geht, also um Situationen, wo Frauen wirklich keine Möglichkeit haben, sich in irgendeiner Form zu verhalten, sondern es geht, und auch das hat ja Frau Klemm vorhin schon zugegeben, maßgeblich um Situationen, in denen es natürlich Handlungsoptionen geben würde. Und was mir nicht einleuchtet ist, warum man diese Handlungsoptionen nicht ausschöpft und sich anstattdessen an die Öffentlichkeit wendet und diese im Grunde genommen als Richterin missbraucht.
Es geht diesen französischen Frauen, wenn wir bei denen nochmal eben bleiben, darunter eben Catherine Millet und Catherine Deneuve, beide jenseits der 60, offenbar um die Kunst der Verführung. Das haben wir am Anfang der Sendung schon mal angesprochen, die gern und eben oft auch als kulturelles Gut der Franzosen reklamiert wird. Es wäre schade, wenn die in einer solchen Debatte unterginge, diese Kunst der Verführung. Um Himmels Willen, wo kämen wir da hin? Aber unsere Korrespondentin Barbara Kostolnik, die hat zu Beginn der Sendung gesagt, da wird etwas miteinander vermischt. Bei der MeToo-Debatte ginge es um sexuellen Missbrauch, um Aggression, um Machtmissbrauch und eben nicht nur um einen einfachen Flirt.
Naja, es geht in der MeToo-Debatte geht es maßgeblich auch um Belästigung. Und das ist ja eine sehr interessante Passage in dem Brief der Französinnen. Da heißt es nämlich, dass die sexuelle Freiheit die Freiheit beinhaltet, lästig zu sein. Mhm. Und genau das ist ja der Punkt. Also wer einen anderen Menschen verführen will, läuft immer Gefahr, lästig zu sein. Weil natürlich die Verführung nicht immer gelingt. Es gibt ja nicht einen Katalog von Kriterien, die müssen sie erfüllen und dann gelingt die Verführung und ist ganz sicher keine Belästigung, sondern das hängt ja davon ab, wer da verführt wird und so weiter. Und da muss man doch sagen, wer das Lästigsein für immer und ewig aus unserer Kultur verbannen will, der schafft die Verführung gleich mit ab.
Aber schöner wäre es, wenn es nicht so lästig wäre, muss ich Ihnen entgegenhalten.
Ich möchte auch nicht belästigt werden. Ich möchte nicht belästigt werden. Ich finde auch nicht, dass man das irgendwie aushalten muss, aber ich kann mich in konkreten Situationen gegen die Belästigung selbstbewusst wehren. Ja, ich kann mit dem Mann in eine Interaktion treten. Ich muss aber nicht mich wie früher auf dem Schulhof, wenn man irgendwie geärgert wurde und man sagt dem Lehrer, guck mal, der hat mich geärgert. So wenden sich die Frauen jetzt an die Öffentlichkeit und sagen, guck mal, der hat mich belästigt. Das habe ich nicht nötig. Mhm.
Unter dem Hashtag MeToo posten im Zuge des Missbrauchsskandals, Sie haben es angesprochen, Millionen von Frauen, wie viele sexuelle Übergriffe auch außerhalb Hollywoods stattfinden, jeden Tag und an jedem Ort. Sie sind Opfer. Was kann man eigentlich dagegen haben, wenn das Offensichtliche offengelegt wird?
Naja, wie gesagt, ich würde ja eben bestreiten, dass es sich da einfach nur um Opfer handelt. Ich würde sagen, die Frauen sind tatsächlich in den Situationen, in denen es Handlungsoptionen geben würde und wo Frauen aus reiner, weiß ich nicht, Gefälligkeit, Naivität, Affirmation, sozusagen die männliche Macht tolerieren und stützen, da würde ich nicht von Opfern sprechen. Ich finde es aber auch deshalb falsch, weil innerhalb dieser Offenlegung dieses Prangers, ja, da werden wirklich auch Menschen denunziert, ohne dass die Schuld der Betreffenden auch nur ansatzweise bewiesen wäre. Ja, siehe Dieter Wedel. Und falsch finde ich auch, ich habe es vorhin schon gesagt, dass die Öffentlichkeit hier als eine Richterin missbraucht wird. Das ist für mich wirklich eine Form von einer Infantilisierung und zwar nicht durch den Mann, sondern durch die Frauen selber.
Das hatten wir heute schon mal. Warum wird denn Ihrer Meinung nach sozusagen der wahre Kern dieser Verachtung, Geringschätzung der Frau, diese MeToo-Kampagne nicht wirklich berührt?
Ja, ich finde sogar, dass die MeToo-Kampagne den Kern des Sexismus vielleicht sogar ungewollt eher noch festigt, weil MeToo schließt ja, wenn man dem Diskurs folgt und sich anschaut, wie die Frauen sprechen, wie sie erzählen, schließt es eigentlich an ein sehr, sehr altes kulturhistorisches Weiblichkeitsbild an. Ja? Also die Frau nimmt im Sexuellen immer eine passive, reaktive Rolle ein. Im Zentrum steht nach wie vor, wie schon im Diskurs der Psychoanalyse, der allmächtige Phallus. Ja? Um den dreht sich alles, das ist das dominante Begehren und auf dieses Begehren können Frauen eigentlich immer nur reagieren durch Abwehr, durch Schutz, durch Nein heißt Nein. Nein. Und das heißt ja natürlich, in Anführungszeichen, ja, dieser kulturhistorischen Begehrensökonomie zufolge, natürlich sind es immer die Männer, die Frauen mit Blicken penetrieren, die verführen, die belästigen und sich natürlich, weil sie den ersten Schritt machen, potenziell auch schuldig machen. Und da würde ich sagen, da müssen wir rauskommen. Frauen müssen viel stärker in die sexuelle Potenz, in die sexuelle Aktion kommen, um sozusagen aus dieser sexuellen Potenz heraus auch eine Handlungsmacht, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Was wir gerade aber erleben, ist, dass wir eigentlich Angst mit Anerkennung verwechseln. Ja, dass wir sagen, ja, jetzt aber endlich merken die Männer mal, dass sie sich nicht alles erlauben können. Ja? Das heißt aber, das ist eigentlich eher eine Politik der Abschreckung, als dass da wirklich tief sich ein neues, gleichberechtigtes Geschlechterverhältnis entwickeln würde, wo sich Mann und Frau wirklich als potente Wesen begegnen und sich einander zuwenden.
Das heißt, wir belästigen jetzt auch mal ein bisschen.
Ja, also was heißt belästigen? Ich will jetzt gar nicht irgendwie so, jetzt drehen wir es mal um, ne? Sondern man kann diese Begehrensökonomie aufbrechen, indem man ja zum einen vielleicht wirklich einfach mal selber die Schaulust sozusagen praktiziert, ja, und den Mann mal lustvoll zum Objekt des eigenen Begehrens macht. Es geht mir aber vielleicht noch viel mehr darum, dass Frauen überhaupt erstmal einen Bezug haben zu dem, was sie sexuell eigentlich wollen. Und das möglicherweise liegt die sexuelle Lust auch darin, sich zu unterwerfen, wie Catherine Millet ja in ihrem Buch Das sexuelle Leben der Catherine M. sehr eindrücklich beschreibt, ja. Aber das ist trotzdem eine offensive, aufgeklärte, selbstreflexive weibliche Sexualität. Und ich habe das Gefühl, dass in der Debatte um MeToo die Frau sich eigentlich als ein Geschlecht inszeniert oder darstellt, was tendenziell immer viel mehr beim Mann ist als bei sich selbst. Und das würde ich sagen, das ist eigentlich der Kern, an den wir jetzt ran müssen.
Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich habe noch eine Frage, die ich gerne stellen möchte. Weinstein, Trump und ihre Freunde gehören zur Kategorie alte weiße Männer. Das hat Claudius Seidel so beschrieben heute bei uns in der Sendung. Und diese Männer haben ihren Zenit längst überschritten. Glauben Sie, Frau Flaßpöhler, dass dies auch die Ausgeburt einer bestimmten Generation ist, die sich jetzt selbst überlebt, oder drohen nicht auch tatsächlich bestehende Machtsysteme genau wieder solche Typen hervorzubringen?
Also ich sehe das tatsächlich auch eher als ein Generationenproblem. Ja? Also solche Dirndlsprüche, da würde ich auch sagen, ich glaube, es gibt viele Frauen, mich eingeschlossen, die solche Situationen kennen, und ich kenne solche Situationen tatsächlich nur mit älteren Männern. Und auch da, denke ich, könnte man als Frau einfach eine Souveränität an den Tag legen, indem man süffisant einfach mal sagt, Junge, eben, du hast deinen Zenit überschritten, deine Generation stirbt aus, und das, was danach wächst, und das würde ich sagen, das ist auch meine Erfahrung, ich bin ja auch im Kulturbetrieb, das ist eine andere Generation, da herrscht schon ein ganz anderer Ton, eine ganz andere wechselseitige Anerkennung der Geschlechter, und deshalb empfinde ich eben auch diese MeToo-Debatte als einen so eigentümlichen Rückschritt in eine Zeit, die wir, denke ich, doch im Grunde überwunden haben.
Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, haben Sie ganz herzlichen Dank. Heute ist in der Süddeutschen Zeitung ein Interview zu lesen mit Catherine Millet, wie bereits angesprochen, eine der Autorinnen des Briefes aus der Le Monde. Sie berichtet von einer Engländerin, die ernsthaft gesagt haben soll, man müsse Dornröschen verbieten, weil sie dem Prinzen nicht erlaubt hat, sie im Schlaf zu küssen. Schlimmer geht's immer. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Mein Name ist Angela Fitsch und danke, dass Sie uns gefolgt sind.